Ich möchte ein bisschen darauf eingehen, was es an Antennensoftware unter Linux gibt, und zwar vor allem Modelle, die mit Thin-Wire-Abstraktionen arbeiten. Das heißt, das sind Antennen, die aus Drähten bestehen im Wesentlichen und halt aus dünnen Drähten. Das bekannteste da ist NEC. Das ist zum Beispiel, das ist ein Code, der in den 70ern und 80ern entwickelt wurde, aber dann auch weiterentwickelt wurde. Hat sich dann zwischenzeitlich die ganze rechtliche Lage geändert. Das heißt, der letzte Open-Source-kompatible Core ist NEC-2, stammt aus den 80ern, ist ursprünglich damals für Großrechner entwickelt worden und ist auch noch das, was die meisten Funkamateure, also ich bin Funkamateur, man kann das natürlich auch für andere Antennen verwenden, Es gibt aber einen anderen Kern, der ursprünglich mal in BASIC entwickelt wurde. Das ist das Mini-NEC, also Mini-Electromagnetics Core. Das ist ein komplett anderer Ansatz, also einfach ein anderes Drahtmodell. Wir setzen heute hauptsächlich NEC ein. Es gibt auch noch ASAP, das ist so ein Versuch aus den 70ern, sollte man nicht einsetzen, ist aber von historischem Interesse. Und manche kennen vielleicht das Programm ManaGal, das ist so ein Freeware, aber nicht Open Source. Und ich wollte was mit Mini-NEC machen und wollte nicht irgendwelche PCs, also Windows-Software installieren müssen. Und deswegen habe ich dann Mini-NEC neu in Python implementiert. Da gehe ich jetzt ein bisschen drauf ein. Das heißt, wenn jemand Simulation macht, ist NEC nach wie vor eine gute Sache. Das hat so ein Input-File, das ist ein Text-File, das kann man schreiben. Da gibt es eine sehr gute Doku dazu. Im Wesentlichen definiert man die Antennengeometrie. Also man definiert, von wo nach wo geht der Draht. Und der gleiche Ansatz ist auch in Mini-NEC verwendet worden. Und das heißt, wenn jemand Antennen simulieren will, ist NEC nach wie vor Mittel der Wahl. Und es gibt eine gute Doku zu NEC und es gibt eine gute Doku zu Mini-NEC. Aber es sei hier einfach mal erwähnt, es gibt einige Dinge, die in NEC gut funktionieren, die in NEC nicht funktionieren. Aber gehen wir mal noch ein bisschen auf NEC ein. Das kommt ursprünglich ist ursprünglich ein Format, was von Lochkarten kommt. Jede Zeile ist eine Lochkarte, aber es ist heute ein Textfile und verwendet so Mnemonics, also mit zwei Buchstaben und dann kommen die eigentlichen Parameter. Damit kann man Drähte definieren, also von wo nach wo geht der Draht. Das heißt, da hat man eine XYZ-Koordinate fürs eine Ende und eine zweite XYZ-Koordinate fürs andere Ende und dann noch eine Dicke von dem Draht. Also den Radius gibt man da an. Und es gibt auch Primitiven, mit denen man zum Beispiel direkt eine Helix spezifizieren kann, also die Länge und die Steilheit von den Windungen und solche Dinge. Unter Debian ist es gepackaged. Das heißt, in Debian drin gibt es NEC2C. Das kann man einfach mit apt-get installieren. Ditto xNEC2C. Das ist vom selben Autor. NEC2C deswegen. NEC2 ist die Version. Das war der ursprüngliche Fortran-Code. Und den hat jemand in C neu implementiert. Deswegen NEC2C. Und xNEC2C hat gleich ein grafisches Interface. Das heißt, das liest das Antennenfile ein und zeigt das gleich grafisch an. Also vor allem kann es anzeigen die Geometrie und den Antennengewinn in verschiedene Richtungen. Ich zeige dann am Schluss noch ein bisschen, wie das funktioniert. Es gibt auch C++-Varianten und es gibt vor allen Dingen auch Python-Bindings dazu und Ruby-Bindings, die ich noch nicht ausprobiert habe. Und das ist aber leider nicht in Debian gepackaged und ist ein bisschen schwierig zu installieren. Wenn jemand damit experimentiert, kann ich ein paar Tipps geben. Mini-NEC war ursprünglich in BASIC implementiert. Es gibt einen Report dazu. Das heißt, so die allererste Version war 82 davon. Die nächste Version lief 1984 am Apple II. Apple II ist, weiß ich nicht, ob das irgendjemand kennt, ein 8-Bit-Mikroprozessor mit maximal, glaube ich, 64 Kilobyte Hauptspeicher. Also so richtig klein. Und da konnte man auch nicht wahnsinnig viel mitmachen, weil halt das Memory so klein war und man doch einiges an Memory braucht, um eine Antenne mit vielen Elementen in sowas zu simulieren. Die Version 3 läuft dann auf dem IBM-PC. Ich darf daran erinnern, dass die ersten IBM-PCs ein Basic-ROM hatten, weil nämlich vorher die ganzen Homecomputer alle in Basic programmiert wurden. Und deswegen hat IBM das damals nötig gefunden, da auch ein Basic reinzutun. Und das ist Basic im IBM-PC, ist von Microsoft geschrieben. Ja? Und das Lustige ist, das ist heute auf GitHub, der Source-Code davon, Assembler. Also wer Spaß dran hat, kann sich das anschauen. Daher ist der Code relativ kompakt. Vorteile von Mini-NAC, hat einige Dinge, die NAC nicht gut kann. Wenn Sie jetzt Antennen bauen, die zum Beispiel, also der Leeson EasyNAC, also dieses EZNAC, ist eins der bekanntesten Tools unter Windows, basiert auch auf NAC 2, also auf dem Fortran-Code von damals, und verwendet für Stepped Diameter, das heißt, man hat eine große Antenne auf dem Dach und aus mechanischen Gründen, weil halt vielleicht viel Wind ist, ist die am Boom, also an der Stange, wo die Antenne dran ist, dicker und wird nach außen immer dünner. Und sowas hat einfach den Nachteil, dass man es mit NAC eigentlich nicht simulieren kann, weil das mit solchen, wenn der Durchmesser sich ändert, nicht umgehen kann. Und der Leeson hat dann einen Ersatz gemacht. Der hat gesagt, wir nehmen einfach eine äquivalente Dicke, sodass das Element immer gleich dick ist, und berechnen einfach aus dem gesteppten Ding ein äquivalentes Ding, was immer die gleiche Dicke hat, und dann können wir es rechnen. Und diese Sache hat er hergeleitet und nachher mit Mininec verifiziert, also mit dem alten Basic-Code damals, ist schon eine Weile her, 90er Jahre. Und deswegen verwendet EasyNAC und einige andere Software heute diese Leeson Correction. Die kann aber nur damit umgehen, wenn das zum Beispiel eine Yagi-Antenne ist oder sowas, also irgendwas, was in der Mitte einen Boom hat und dann symmetrisch Elemente, die beide gleich lang sind, in diese Richtung. Kann also zum Beispiel nicht ein Vertical, was auch dünner wird nach oben, simulieren, weil das halt nicht symmetrisch zur Mitte ist. Und es kann auch nicht damit umgehen, wenn die Antenne irgendwelche Spulen, Kondensatoren oder Ähnliches enthält. Man macht das oft auf der Kurzwelle, dass man eine Antenne hat, wo man einen sogenannten Trap einbaut. Das ist ein Parallelschwingkreis, der dafür sorgt, dass für eine Frequenz die Antenne kürzer ist und für eine andere Frequenz, wo dieser Schwingkreis nicht resonant ist, die Antenne länger ist, und damit kann man eine Antenne bauen, die auf mehreren Bändern resonant ist. Sowas kann das auch nicht simulieren. Das ist ein Beispiel für so einen Step-Diameter. Man sieht, das, was in grün ist, ist NAC. Und man sieht, das ist der Strom auf der Antenne, einmal der Imaginär- und einmal der Realteil. Und das Blaue ist auch NAC. Und man sieht, dass das überschwingt, dass das einfach zu viel Strom anzeigt, also in der Simulation. Und das führt dazu, dass man den Antennengewinn massiv überschätzt. Das ist aus einem uralten Paper zu Mininec und wieder erzeugt mit einer sehr seltsamen Methode. Nämlich, da hat jemand den Basic-Code von dem, was damals diese Grafiken erzeugen konnte, gefunden, hat den aus dem Dokument extrahiert und wieder in Basic zur Verfügung gestellt. Und ich habe, um Mininec testen zu können gegen den alten Basic-Code, einen Basic-Interpreter geschrieben, weil es nämlich einen Open-Source-Basic-Interpreter für das alte PC-Basic gibt. Der ist aber so treuherzig bezüglich der Memory-Limits von damals, dass man ihn eigentlich nicht verwenden kann, weil er nämlich auch bei 640 Kilobyte oder so aufgibt. Und um das zu können, gibt es also von mir auch einen Basic-Interpreter, und mit dem ist das Programm dann laufen gelassen und der Output ist in Grafik, ist sogar in Farbe, weil das hat Plotter-Kommandos erzeugt, die man also auch heute noch nach PostScript übersetzen kann. Gut, Vorteile Mininec, es funktioniert besser, wenn man Drähte mit sehr kleinem Abstand hat. Es funktioniert, wenn unterschiedlich dicke Drähte, also nicht nur, wenn sie in einer Linie sind, wie bei Stepped Diameter, wie ich vorher gesagt habe, sondern auch, wenn das zum Beispiel rechtwinklige Verbindungen von Drähten sind. Es gibt zum Beispiel Faltdipole, da hat man zwei parallele Drähte, die dann am Ende verbunden sind und in der Mitte wird es gespeist. Und so ein Faltdipol, wenn der unterschiedliche Dicken hat, dann kommen Fantasiegewinne bei NEC raus. Und Mini-NEC kann das ziemlich gut simulieren. Also es ist wieder so ein Beispiel, wo Mini-NEC deutlich überlegen ist. Der Grund, warum ich damals Mini-NEC angefangen habe zu implementieren, also PyMini-NEC, ist, dass ich eine bestimmte Antennensimulation machen wollte, wo die Drähte sehr nah beieinander liegen und das mit NEC einfach nicht anständig funktioniert hat. Gut, NEC hat so eine spezielle Modellierung, das heißt, es modelliert einen Sinus, einen Cosinus und einen konstanten Teil der Ströme auf der Antenne. Und das führt dazu, dass es an so Grenzstellen einfach schlecht funktioniert, wenn sich irgendwo die Dicke ändert. Und das war der Grund, warum ich das geschrieben habe. Nachteil von Mini-NEC, also deswegen mein Ansatz hier, wenn jemand zum ersten Mal irgendwas mit Antennensimulation macht, nimmt NEC. Weil man damit sehr wenig, also weniger falsch machen kann. NEC insbesondere hat ein sehr gutes Bodenmodell. Es hat zwei Bodenmodelle, ein einfaches, das ist schlechter als das einfache Bodenmodell von Mini-NEC, ist aber damals halt sehr relevant gewesen, weil Rechenzeit teuer war. Und das hat halt damals sehr, sehr viel Rechenzeit gebraucht. Und das gute Bodenmodell ist ein Sommerfeld-Norton-Bodenmodell. Sommerfeld ist ein deutscher Physiker gewesen, bei dem der hat, glaube ich, so einen Rekord an Nobelpreisträgern geliefert. Also viele haben bei dem promoviert und haben später einen Nobelpreis gekriegt. Der hat also diese ersten Bodenmodelle wie eine elektromagnetische Welle mit Boden interagiert, hergeleitet. Und das ist sehr schwierig. Da sind Integrale drin, die sind sehr knusprig zu integrieren. Also so mit komplexen Zahlen, wo man auf der komplexen Ebene sich dann einen Pfad suchen muss, wo man das integriert. Also richtig grauslich. Ich habe da mal einen Versuch gemacht und das ist SOMPy, das ist auf meiner GitHub-Seite. Und in Python dauert es, also die haben das damals so gemacht, ein Grid, wo sie die Stützpunkte berechnet haben mit diesen komplexen Integralen und dann einfach dieses Grid genommen haben und dazwischen dreidimensional interpoliert, also mit einem kubischen Spline oder sowas. Und allein dieses Grid, das hat, glaube ich, 400 Punkte oder so zu berechnen, also 400 Integrale zu berechnen, dauert in Python 2 Sekunden. Das ist also richtig lang. Es ist sogar schon ein bisschen beschleunigt. Der Originalcode in Fortran hat in den 90er Jahren, da gibt es also Berichte dazu, auf irgendeiner High-End-SGI-Workstation irgendwie 20 oder 25 Sekunden gedauert. Dazu muss man sagen, das Zeug hatte keinen Floating Point. Wenn man denselben Fortran-Code heute laufen lässt, dann dauert es 20 Millisekunden, derselbe Code, weil wir natürlich heute richtig gute Floating Point-Implementierungen haben in den CPUs und dadurch ist es nicht mehr so langsam. Aber in Python dauert es halt nach wie vor richtig lange. Ich habe dann vielleicht eine Grafik dazu. Ja, schauen wir mal. Ich mache da jetzt mal einen Browser auf. Dann können wir da nachher mal ein bisschen spielen. Ja, das dauert jetzt. Ich zeige dann nachher von diesem Bodenmodell noch ein bisschen ein Beispiel. Weitere Nachteile von Mini-NEC ist, dass die Resonanz der Antenne typischerweise so liegt, dass man nachher eigentlich die Drähte noch abschneiden muss. Das heißt, die Resonanz, die man rausbekommt, ist zu niedrig. Sie müsste eigentlich höher liegen und man müsste die Drähte abschneiden. Der Effekt wird kleiner, wenn man die Elemente am Ende kürzer macht. Also man macht ein ganz kurzes Element am Ende, also Entschuldigung, ein Segment. Das heißt, einen Draht simuliert man aus mehreren Segmenten. Und man sagt, in wie viele Segmente will ich das unterteilen? Und der typische Default auch bei NEC ist, dass man die Segmente alle gleich lang macht. Und wenn man das nicht tut bei Mini-NEC, sondern die am Ende ganz kurz macht und dann zur Mitte immer länger, dann kriegt man sehr gute Ergebnisse, wo dieser Effekt praktisch weg ist. Und ich hoffe, dass da jetzt mein Browser gestartet ist. Ja, ist er. Und dann laden wir da mal ein Beispiel. Machen wir erstmal weiter noch mit der nächsten Ding. Ich zeige das eventuell nachher noch, aber ich habe jetzt da nicht den richtigen Link. Dann hat es weitere Dinge, die halt im NEC besser gelöst werden. Ja, das waren die Vorteile. Das war so ein Spaß, den der Lee Wallen ist, der Roy Lee Wallen ist der Autor von EasyNEC und der hat aber auch schon 91 an mit MiniNEC gespielt. Damals konnte man NEC noch nicht auf einem PC laufen lassen. Das war so wirklich noch eine Zeit, wo das auf Großrechnern lief. Und der zitiert halt einen Funkamateur, der so spaßhalber sagt, ja, er hat jetzt 45 dB Gain mit einem Dipol, der de facto am Boden liegt, nämlich mit 0,11 Fuß Höhe, also und hat halt den Fantasiegewinn. Das ist ein Grund, der Grund ist der, dass halt bei MiniNEC das Bodenmodell so schlecht ist. Das MiniNEC-Bodenmodell geht davon aus, dass man eine komplett reflektierende Fläche hat, also idealen Boden, also im Prinzip einen Metallboden. Und dadurch ist natürlich dann der Antennengewinn zu hoch. 45 dB hat er trotzdem nicht, aber es ist halt ein Spaß. Was MiniNEC kann, ist mehrere Feedpoints. Also ich kann eine Antennen haben, wo ich zum Beispiel auch in verschiedenen Phasen die Antenne speise. Die meisten Antennen, die Funkamateure verwenden, haben das nicht. Die werden halt mit einem Speiseanschluss verwendet. Aber es gibt durchaus Fälle, es gibt Funkamateure, die zum Beispiel mehrere Antennengruppen parallel hängen, also ja, zum Beispiel eine Vierer- oder eine Achter- oder eine 16er-Gruppe, um mit hoher Leistung zum Mond zu senden und ein Echo zu generieren am Mond, was ein anderer Funkamateur irgendwo anders auf der Erde mit einem ähnlichen Setup empfangen kann. Das nennt man Erde, Mond, Erde. Und da hat man durchaus zum Beispiel mehrere Anschlüsse für die verschiedenen Antennengruppen. Es kann Radials, es hat ein Ground-Modell, was man dort beachten sollte, ist, dass ein paralleler Draht mindestens Lambda-Viertel ungefähr hoch sein sollte. Wenn er näher am Boden ist, dann ergeben sich eben die beschriebenen seltsamen Effekte. Es kann auch verschiedene Höhendifferenzen, das heißt, ich kann simulieren, dass die Antenne auf einem Berg steht und es geht in alle Richtungen runter. Ich kann das Fernfeld dann ausrechnen und auch, wie man in der Folge noch sehen wird, grafisch darstellen. Und ich kann auch das Nahfeld darstellen. Das ist zum Beispiel in Deutschland, müssen Funkamateure eine Abschätzung liefern, wie die Strahlenbelastung ist in der Gegend von der Antenne. Und dafür eignet sich zum Beispiel, diese eigenen Berechnungen dann mal zu überprüfen mit einer Antennensimulation und zu schauen, ob das in derselben Größenordnung liegt. Das Programm ist kommandozeilenorientiert. Früher das Original Mininec hat, so wie das auf so PCs damals üblich war, immer Fragen gestellt, die man dann beantworten musste und dann Enter tippen. Pi Mininec kann diese Prompts auch, also diese Eingaben, die man fürs Mininec braucht, für das Basic-Programm, auch erzeugen. Dann kann man zum Beispiel automatische Tests machen. Erweiterungen, die ich eingebaut habe, die im Original nicht drin sind. Ich kann nicht idealen Drähte simulieren, also Aluminium, Kupfer oder sowas, indem ich einfach angebe, was für einen Widerstand, also was für einen relativen Widerstand diese Dinger haben. Ich kann neue Geometrieelemente eingeben, also nicht nur Drähte, sondern zum Beispiel auch einen Kreisbogen. Damit kann ich zum Beispiel eine Magnetic Loop oder sowas Antenne simulieren. Das ist also eine Antenne, die kreisförmig ist und einen Parallelkondensator hat und auf diverse Arten eingespeist werden kann. Ich kann eine Helix simulieren, da zeige ich nachher ein Beispiel. Und ich kann Geometrietransformationen machen. Also wenn ich zum Beispiel eine Helix spezifiziere, dann ist die immer am Boden, fängt die an. Und meistens will ich die ein bisschen anheben. Ich kann zum Beispiel, wenn ich einen Draht habe, kann ich den in einer bestimmten Höhe mal simulieren. Und dann kann ich ihn durch so eine Geometrietransformation nach oben schieben. Und zum Beispiel ein Dipol in verschiedenen Höhen simulieren oder Ähnliches. Das sind übrigens alles Dinge, die angelehnt sind an NEC. Also NEC kann das alles auch. Und daher auch die Idee, das möglichst ähnlich zu machen, damit sich Leute, die in NEC sich auskennen, das auch können. Mininec hat schon eine bessere Load-Implementierung. Damit kann man also eine Laplace-Load, damit kann man zum Beispiel Kondensatoren oder Spulen oder irgendwas, die an die Antenne oder in der Antenne montiert sind, simulieren. Man nennt das Lumped Loads im Englischen. Meine Versuch, das ins Deutsche zu übersetzen, ist punktuelle Impedanzen. Da kann vielleicht jemand, der Elektrotechnik studiert hat, noch beitragen, wie das im Deutschen heißt. Und dann kann man zum Beispiel Widerstände, Kondensatoren oder eben auch diese Traps, das ist eine Parallelschaltung von einer Spule und einem Kondensator. Und ich kann Drähte mit Isolation. Das ist relativ häufig, wenn man eine große Drahtantenne baut, dass man halt zum Beispiel aus dem Baumarkt irgendwas mit Isolation kauft und nicht dann bei Meterware größere Mengen an Isolation entfernen will. Isolation verstimmt aber die Antenne. Das heißt, wenn ich eine Bauanleitung habe, wo ich eine Antenne habe, die mit blankem Draht gebaut wurde und ich baue sie jetzt mit irgendwas, was eine Isolation ist, dann sind die Drähte kürzer. Also die Isolation verlängert sozusagen den Draht, ja, wenn man so will. Das ist auch der einzige Ding, wenn man mal zu viel abgeschnitten hat, dann kann man zum Beispiel einen Schrumpfschlauch drüber geben bei einer Yagi-Antenne oder so, dann wird sie elektrisch wieder länger. Ich habe damals den Roy Leeuwallen, also den Autor von EasyNEC, angeschrieben, wie er das gemacht hat. Und er hat mir ein Paper aus den 70er Jahren empfohlen. Ich habe dann dieses Paper, also was die da machen, um diese isolierten Drähte zu simulieren, ausprobiert. Und das ist bei mir numerisch instabil. Und dann habe ich rumgetan und habe es nicht numerisch stabil gekriegt. Und dann habe ich mit Das sollte da unten EasyNEC heißen, also nicht NEC, weil NEC kann gar keine isolierten Drähte. Also EasyNEC hat sich dann herausgestellt, ist auch numerisch instabil. Also die Standardsoftware, die alle Leute verwenden unter Windows, kann nicht besonders gut mit isolierten Drähten. So, das ist, warum macht er das jetzt so? Das ist ein Plot mit verschiedensten Programmen mit isolierten Drähten. Und ich habe hier dann, da kann man dann jetzt mit das EasyNEC einschalten. Wenn ich es finde. Das ist zumindest das eine EasyNEC. Ah, das ist es. Also da schalte ich jetzt den Trace für EasyNEC ein und man sieht schon hier, dass das durchaus nicht physikalische Dinge tut hier. Und wenn wir dann den anderen Trace noch einschalten, dann sieht man, dass das also ganz sicher kein physikalischer Effekt ist, sondern halt einfach ein numerischer Effekt. Ja. Das heißt, das ist mit EasyNEC simuliert und das ist mit anderen Methoden simuliert. Unter anderem ist da mein PyMiniNEC auch mit dabei. Und man sieht, dass EasyNEC besonders in diesem unteren Teil hier numerisch nicht das tut, was man sich erwartet. Das zum Thema Isolation. Ich muss da irgendwie meine Maus wiederfinden. Plotten. Ich habe natürlich Dinge gebraucht, mit denen man die Antennen dann auch visualisieren kann. Einmal möchte man gerne, wenn man Anfangs- und Endpunkte von irgendwelchen Drähten spezifiziert hat, sich das auch gerne mal grafisch anschauen und schauen, ob man das überhaupt richtig gemacht hat. Das ist also nicht nur zur Kontrolle, sondern halt auch zur Visualisierung eine sehr gute Idee. Ich habe das ursprünglich mit dem PyMiniNEC gemeinsam entwickelt. Das ist aber inzwischen ein eigenes Standalone-Programm. Ist mit PyPI installierbar. Ich habe dann nachher noch eine Slide, wo das drauf ist. Und kann die Outputs von allen diesen Tools visualisieren. Ich habe also dann auf der nächsten Slide noch Links drauf, wo man das findet. Und das zeige ich jetzt auch mal. Gehen wir da zurück. Und dann haben wir da mal die Geometrie von einer Helix-Antenne zum Beispiel. Das lädt eine Weile, weil das eher größer ist. Und das kann man sich dann also zum Beispiel so im Browser drehen. Wenn man das Gleiche zum Beispiel macht, also das Plot-Programm hat zwei Backends, eins mit matplotlib und eins mit plotly. Das ist das plotly-Backend. Plotly kann also Dinge direkt im Browser darstellen. Und das Schöne ist, die meisten Browser haben heute, wenn es die Grafikkarte kann, ein OpenGL eingebaut und sind damit relativ zügig, was so Drehbewegungen und so betrifft. Wenn man das Gleiche in Matplotlib macht, wird es sehr zäh, weil das eben diese Grafikbeschleunigung nicht hat. Das heißt, das Matplotlib-Backend eignet sich vor allem, wenn man Dinge darstellen muss, die man drucken muss für irgendwelche gedruckte Doku. Da ist es ausgezeichnet. Für so interaktive Dinge nicht so wirklich immer. Stimmt aber nicht ganz. Man kann zum Beispiel, und das schaue ich jetzt, dass ich dieses mal plotte. Jetzt habe ich wieder keinen Cursor. Das ist also jetzt eine 12-Elemente-Antenne, die ich da versuche mit Matplotlib zu machen, aber es hängt, weil dieser Laptop nämlich sehr zäh operiert, aber es kam dann doch. So schaut, sieht man das jetzt? Ah, ich sollte es vielleicht in einen Bildschirm schieben. Oh, mal. Da sieht man jetzt, es ist so eine typische Yagi-Antenne, die also mehrere Elemente so in Serie hat, wie man das früher von Fernsehantennen und so kennt. Und oft stellt man die Dezibel in die Abstufung der Dezibel, also wie man dieses Antennendiagramm jetzt verzerrt, unterschiedlich dar. Wenn ich einfach linear die Leistung nehme, dann schaut das Diagramm so aus. Und man sieht diese Rückwärtszipfel und sowas überhaupt nicht. Das heißt, und man sieht auch, die minus 10 dB sind da fast in der Mitte. Das heißt, für jemand, der jetzt eine Antenne auf die Qualität, was so rückwärts rauskommt aus der Antenne, beurteilen will, ist es nicht sehr hilfreich. Dann hat man, wenn man statt lineare Power die Voltage anzeigt, also die Spannung, das E-Feld quasi um die Antenne, dann sieht man schon ein bisschen mehr Details. Der Grund ist, dass die Spannung sich quadratisch verhält im Vergleich zur Leistung. Also wenn man die Spannung verdoppelt, dann ist die Leistung vervierfacht oder so. Und also die Leistung geht quadratisch mit der Spannung. Und ich glaube, aus diesem Diagramm hat dann irgendjemand von den Funkamateuren aus dem ARRL, also aus der amerikanischen Radio Relay League, das mal angeschaut und gesagt hat, und wenn wir jetzt nochmal die Wurzel ziehen, und dann kommt eben das raus, wo man ein bisschen mehr Details sieht. Und man sieht jetzt auch, das geht jetzt runter bis minus 30 dB. Also dB ist ein logarithmischer Maßstab. Minus 30 dB ist Faktor 1000. Und dann sieht man also, was bei einem Tausendstel der Leistung hier noch passiert. Und man kann das auch ganz in dB überhaupt eichen. Das ist jetzt das gleiche Diagramm, also dieselbe Antenne, nochmal in dB. Da geht es bis minus 50 dB, geht es runter und dann geht es nicht mehr weiter, dann wird es hart abgeschnitten. Und 0 dB ist quasi die höchste Leistung, ist normiert auf 0 dB. Dann sieht man doch mehr von diesen Rückenzipfeln. Und was ich jetzt hier gemacht habe, ist das Matplotlib-Backend von Plot Antenna genommen und einfach Keys auf der Tastatur, also für linear tippe ich ein L, für Voltage tippe ich ein V, für das ARRL-Scaling ein A und für D, wie Dezibel, dieses Dezibel-Scaling. Der Default ist das. Das ist auch das, was die meisten Funkamateure verwenden. Das ist ein Scaling, wo man halt sieht, wie die Antenne sich verhält. Was man jetzt auch noch gerne will, ist, dass man das Ganze in 3D kriegt. Und da gehe ich dann wieder auf meinen Index und schaue mir die 3D von dem an. Das lädt jetzt ein bisschen, weil das also halt auch dauert. Das ist jetzt also diese Helix-Antenne in 3D. Und das ist das Pattern von der Antenne und das kann man jetzt eben auch so drehen. Und das funktioniert im Browser sehr gut, wenn man das in Matplotlib macht, dann geht es fast nicht zu drehen. Wenn man bei mehreren Frequenzen berechnet hat, das habe ich jetzt hier nicht gemacht, weil dieser Laptop einfach sehr wenig Speicher hat und schon etwas ersetzungsbedürftig ist, dann hat man da drüben noch die Möglichkeit, also für verschiedene Frequenzen das dann anzuklicken und dann switcht er auf die nächste Frequenz. Und dann wollte ich noch zeigen, das habe ich da nochmal. Genau, das war das. Das war das, was ich vorher erwähnt hatte. Nochmal hier als Grafik. Der Default bei Mini-NEC, wenn man jetzt immer mehr Segmente nimmt, das heißt, das ist einfach ein Dipol. Ein Dipol ist einfach ein Draht, der in der Luft hängt. Und das ist die Impedanz, die man misst, also die Fußpunktimpedanz von dem, Entschuldigung, die Länge von dem Dipol, wenn er in Resonanz ist. Also wenn er, wenn die Frequenz genau so ist, dass die Schwingung in Resonanz ist, dann hat er keinen Imaginärteil im Widerstand, sondern dann ist es ein rein ohmscher Widerstand, die Antenne. Der blaue Ding, also das sind hier, die Länge ist 0,475, zum Beispiel, wenn der Dipol genau einen Meter Wellenlänge hat, dann wären das 0,475 die Länge von diesem Dipol. Der ist also ungefähr Lambda halbe lang, also ungefähr die halbe Wellenlänge. Und das ist die Kurve von NEC, wenn man immer mehr Segmente nimmt. Man sieht, es geht leicht bergab. Also selbst NEC macht da keine gerade Linie. Wenn ich mehr Segmente nehme, dann ändert sich die Impedanz, die vorhergesagt wird, leicht. Wenn ich mit Mini-NEC das mache, das ist das Orangene, dann ist bei wenig Segmenten, komme ich wo ganz anders raus und dann geht es langsam die orangene Kurve Richtung der Kurve vom NEC. Und ich habe vorher eben erwähnt, wenn ich jetzt dieses Length Tapering mache, dass ich also ganz außen an der Spitze von dem Dipol die Länge sehr kurz mache und die dann zur Mitte immer länger mache. Und dann sinkt es hier sehr schnell. Der Grund hier, dass es da noch nicht gleich sinkt, ist, dass ich so eine maximale Länge habe, wo das NEC noch sinnvoll rechnet, das Mini-NEC noch sinnvoll rechnet. Und über diese Länge, dass ich es länger mache, gehe ich nicht. Und wenn ich zu wenige Segmente habe, dann erreiche ich diese Längen gar nicht. Das heißt, so bei 15 Segmenten bin ich schon ziemlich nah bei NEC. Und es ist auch nicht ganz klar, ob jetzt NEC hier recht hat oder Mini-NEC hier recht hat. Das ist nämlich sehr schwierig nachzumessen, weil man halt alle möglichen Umwelteffekte hat. Es ist fast nicht möglich, zumindest mit Amateurmitteln, einen Dipol irgendwie im Freiraum aufzuhängen. Freiraum gibt es nicht, auf Kurzwelle zum Beispiel. Also man muss schon sehr ein gutes Labor haben, wo man in alle Richtungen irgendwelche Dämpfungen hat, damit man sowas genau messen kann. Und also für Amateurzwecke ist das, was da rauskommt, völlig ausreichend. Das also als Tipp, wenn man mit Mini-NEC irgendwelche Drahtantennen simuliert, dann sollte man dieses Length-Tapering einschalten und dann bekommt man mit deutlich weniger Segmenten sehr schnell brauchbare Ergebnisse. Das wollte ich einfach hier noch nachreichen, weil ich das vorher nicht gefunden habe. Und ja, ich glaube, dieses Sommerfeld-Beispiel, muss ich noch schauen, ob ich das vielleicht auch noch finde. Ja, das muss ich schauen, ob ich da das Sommerfeld-Ding aufrufen kann. Die Hoffnung ist, dass das jetzt das lädt. Das ist auch so ein Ding, was das Plot Antenna kann. Es kann direkt die Dinge in den Browser laden. Das heißt, ich muss nicht erst einen HTML-File erzeugen und das dann im Browser aufrufen, sondern es kann das direkt in den Browser schieben. Das ist jetzt so ein Beispiel für so ein Sommerfeldmodell. Das muss man sich so vorstellen, dass da der Erdboden ist. Und das ist ein Punkt, Strahler, der also an einer bestimmten Stelle halt eine elektromagnetische Welle erzeugt, in Lambda-Höhe. Und also ein Lambda. Und das ist die Höhe da der elektromagnetischen Welle. Und man sieht sehr schön, dass es so ein Beugungsmuster gibt, dass das, dieser Punktstrahler da an der Erde reflektiert wird und dann so ein Wellenmuster erzeugt, wo man dann verschiedene Feldstärken hat hier von der, an verschiedenen Stellen, wenn man das misst. Und das ist dieses Bodenmodell, was die damals schon im NEC eingebaut hatten und was ich hier mal in Python versucht habe zu implementieren. Das würde man auch gerne im Mini-NEC haben, vielleicht baue ich das irgendwann ein. Also das war so ein erster Schritt in diese Richtung, um halt sowas überhaupt mal zu machen. Und das war so der Test, ob das mal so weit funktioniert. Das Problem ist, wenn man das einbaut, dann muss man über die Länge vom Draht integrieren und so weiter. Also es ist mathematisch recht knusprig, das umzusetzen. Deswegen gibt es es noch nicht. Gut. Dann gehen wir noch auf die letzte Slide, wenn er mich lässt. Ich brauche immer die Maus an der richtigen Stelle. Wo gibt es das Ganze? Also ich habe schon erwähnt, NEC gibt es de facto in Debian gepackaged. Das heißt, da kann man sich die Debian-Dinge direkt installieren mit apt-get. Wenn man Mini-NEC verwendet, ist es in Python implementiert. Das heißt, man kann einfach mit pip install das Ding installieren, wenn man eine Python-Installation hat. Dito für Plot Antenna, das ist auch in Python implementiert und man kann es auch einfach mit pip installieren. Sollte wahrscheinlich sogar unter Windows funktionieren, nur wir sind ja erstens hier im Linux-Kongress und zweitens habe ich kein Windows. Von daher ist es ungetestet, aber nachdem es in Pure Python ist, gehe ich davon aus, dass das auch geht. Oft, je nachdem, was für eine Python-Installation man hat, muss man statt pip unter Umständen Python-m pip schreiben. Das pip ist einfach der Python-Installer und manchmal ist der nicht direkt als Programm im Pfad und dann kann man es so machen. Ja, gibt es Fragen?
Hoch. Ja, du sagtest, das NEC ist nicht sonderlich, oder es ist eigentlich für Drahtantennen gedacht. Wie sieht es aus oder was für Erfahrungen hast du eben halt nun gerade mit Nicht-Drahtantennen, weil Hörner, Reflektoren, Patches sind ja nun auch eigentlich relativ häufig vorkommende Antennenformen im Amateurfunk.
Ja, also es gibt zwei Codes für Nicht-Drahtantennen. Das ist dann im Prinzip es ist auch ein Method of Moments, aber es verwendet eben keine Draht mehr, sondern im Prinzip simuliert es den ganzen Raum um die Antenne mit einem Mesh von kleinen Würfelchen. Da gibt es zwei Codes, ich weiß leider die nicht auswendig. Das eine ist in Debian auch gepackaged, das bessere nämlich. Das andere ist vom MIT und kann keine Änderung der Gitter, weil was man üblicherweise will, ist, dass man, wo man direkt an der Antenne ist, sehr kleine Elemente verwendet und weiter außen eher größere Elemente, weil das dann ganz einfach schlicht und einfach schneller rechnet. Und das kann der Code vom MIT nicht. Und der Code, der in Debian gepackaged ist, schon. Wenn du das nicht findest, schick mir eine E-Mail. Dann suche ich das raus, wie das Programm heißt. Du musst dich aber darauf einstellen, mit so einem Drahtmodell kannst du so eine Yagi-Antenne mit, was ich da hatte, mit 11 Elementen unter einer Sekunde simulieren. Ja? Und wenn du das, die gleiche Antenne mit so einem Mechanismus, mit finiten Elementen und so weiter rechnest, dann musst du dich auf einen Faktor 100 bis 1000 einstellen. Ja. Und daher ist das was so wenn du eine Drahtantenne hast, nicht so häufig eingesetzt wird. Du brauchst es aber, was du erwähnt hast, schon, wenn du Streifenleitungen oder irgendwas hast oder auf irgendeinem Träger einen geätzten Dipol oder so auf einer Platine hast oder ähnliche Dinge, dann musst du das mit solchen Methoden, weil das NEC kann nicht damit umgehen, dass zum Beispiel sich die, dass du irgendeinen Träger hast, wo du nicht Luft drumherum hast. Dann braucht man andere Methoden. Gibt's auch unter Linux, gibt's auch als freie Software. Ich habe mich einfach aus Zeitgründen noch nicht damit beschäftigt, aber es ist natürlich eine tolle Sache, dass man es kann. Ja. Weitere Fragen? Ja, vielleicht noch zu diesem Mesh-Ding, zu diesem Helix, die ich da dargestellt habe, wenn ich sie wiederfinde. Man kann sich vorstellen, dass so einen Becher da zu simulieren mit ganz vielen Drähten, das ist ein Input-File, was viele, viele Zeilen hat. Ja? Also einfach eine Kommandozeilenaufruf. Und wenn man sowas mit EasyNEC macht, EasyNEC kann zwar bestimmte flache Gitter automatisch erzeugen, aber sowas kann es nicht erzeugen. Und wenn Sie jetzt sowas machen, dann sitzt man wahrscheinlich eine Woche und klickt sich irgendwie diese ganzen Dinger zusammen. Und ich habe einfach ein Skript geschrieben, was das erzeugt, dieses Mesh. Und da möchte ich also eine Lanze brechen für so Nicht-GUI-Tools, wo man einen Textfile erzeugt, weil in vielen Fällen das halt, wenn man per Programm irgendwas erzeugen muss, das viel günstiger ist. Ja. Gut, noch Fragen?
Ah, noch mal eine. Dann die letzte.
Also habe ich das richtig verstanden? Du hast diese zwei Tools, das einmal zum Berechnen und das andere zum Plotten.
Ja.
Und die bringe ich wie zusammen?
Das Tool zum Berechnen erzeugt ein Textfile als Output, wo in Tabellenform alles drinsteht. Und das andere Tool parst das und zeigt es an. Das ist sowohl bei NEC so als auch bei MiniNEC so, also PyMiniNEC so. Und PyMiniNEC verwendet sogar das vom Original. Das heißt, du kannst auch sogar das Basic-Programm laufen lassen mit meinem Basic-Interpreter und den Output dann mit meinem Programm plotten. Dauert deutlich länger, weil PyMiniNEC mit NumPy optimiert ist. Und in NumPy kann ich in einem Kommando eine ganze Matrix auf einmal rechnen. Es rechnet es nicht auf einmal, aber es rechnet es in C-Speed. Und damit ist es ein, zwei Größenordnungen schneller als der Basic-Interpreter, obwohl es beides Python ist de facto, ja. Und mein Basic-Interpreter, by the way, ist um einen Faktor 100 schneller als dieses PC-Basic, was ich am Anfang eingesetzt habe.
Ja. So, dann herzlichen Dank.
Dankeschön.
Damit sind dann die Chemnitzer Linux-Tage 2026 auch beendet, jetzt mit 18 Uhr. Ich würde euch bitten, nehmt bitte zügig eure Sachen mit, nur eure Sachen, damit wir dann auch schön ab 18 Uhr hier die Veranstaltung gesittet abbauen können. Es sei denn, ihr helft mit noch, aber dann meldet euch am besten unten an der Info. Kommt gut rein und kommt auch nächstes Jahr gut wieder her.
Machen wir.